Hallo und herzlich willkommen zum Börsenpodcast aus der Kaffeeküche von Hack und Wallwitz. Schön, dass ihr wieder alle reinhört. Ich bin Georg Wallwitz und sitze hier mit den Kollegen und bespreche wie immer am wichtigsten Ort der Firma das aktuelle Geschehen an den Finanzmärkten.
Ja, herzlich willkommen in der Kaffeeküche bei Alban Wallwitz, wo allerdings angesichts der sommerlichen Hitze kein Kaffee serviert wird heute, sondern
Eiskaffee.
Allenfalls Eiskaffee.
Affogato.
Oder einfach nur ein Wasser. An den Märkten geht es dieser Tage relativ aufregend zu. Das sind wir im Sommer eigentlich nicht gewohnt, wo es meistens nur so vor sich her dümpelt. Und zwar haben die Technologieaktien sehr unterschiedlich berichtet und die Märkte haben eigentlich immer nur negativ reagiert. Das wollen wir besprechen und wir wollen uns dem Modethema widmen, welches an der Börse immer mal wieder hochkommt, nämlich ist es besser, ein Konglomerat zu sein oder ein spezialisiertes Unternehmen. Damit wenden wir uns dem ersten Thema zu, die Technologieaktien. Technologieaktien sind ein weit gefasstes Thema. Es gibt einen Index, der heißt FANG Plus. Dort sind die spannendsten Aktien dieser Tage zusammengefasst. Die sind alle dramatisch gut gelaufen. Nun aber per heute Dienstag bereits 9% gefallen. Ab 10% sind wir bei einer Korrektur. Das sehen wir wahrscheinlich auch noch. Ja, ist die Party vorbei und wenn ja, für wen insbesondere?
Also ob die Party generell für den Sektor vorbei ist, bleibt abzuwarten. Fakt ist aber, dass wir natürlich nach den starken Kursgewinnen in den vergangenen Quartalen und auch Jahren jetzt eine relativ überkaufte Situation haben im Tech-Bereich. Das wurde zwar getragen durch die Gewinnentwicklung, aber da haben zuletzt einige Titel, Unternehmen wie Facebook vor allen Dingen und auch Netflix, etwas enttäuscht. Bei Facebook muss man sagen, lag es sicherlich an diversen idiosynkratischen Gründen. Da hatten wir zum einen natürlich den Datenskandal mit Cambridge Analytica, der jetzt sich niederschlägt in den Zahlen.
Aber natürlich auch die DSGVO.
Die natürlich dazu geführt hat, dass gerade Facebook oder auch andere Social-Media-Unternehmen vermehrt Ausgaben hatten, durchaus auch beispielsweise Fake-Accounts löschen mussten, was auch die gerade in Europa zurückgehenden Nutzerzahlen ein wenig erklären kann. Also da auch viele Gegenwinde vorherrschen. Grundsätzlich bleibt eben festzuhalten, dass der Sektor insgesamt Probleme hat.
Ich denke, man muss ein bisschen differenzieren. Zum einen liegt die Enttäuschung bei einzelnen Unternehmen, die jetzt genannt wurden, wie Facebook, Netflix, Twitter oder der eine oder andere eventuell auch noch, der jetzt vielleicht nicht direkt unter die FANGs subsumiert werden kann. Liegt das am Geschäftsmodell? Ist da irgendwie etwas anders? Hat sich da etwas geändert gegenüber der Vergangenheit? Wird es so sein, dass die Unternehmen einfach nicht mehr das Wachstum darstellen können wie in der Vergangenheit? Ist also das Geschäftsmodell beschädigt oder ist das einfach mal ein schwächeres Quartal, wie das eben immer wieder vorkommt? Also zum Beispiel bei Amazon ist sicher das Geschäftsmodell nicht beschädigt. Trotzdem wissen wir aus der Vergangenheit, dass es immer wieder mal schlechtere Quartale gab. Und das gilt es eben speziell bei Facebook zu hinterfragen. Ist dieses Geschäftsmodell jetzt nachhaltig beschädigt durch den Datenschutz, durch diese größere Sensibilität beim Umgang mit Daten? Oder ist es einfach nur mal ein schwächeres Quartal? Wird Facebook weiterhin über Werbung so viel einnehmen, dass eben die Gewinne auch in Zukunft sprudeln werden? Das ist die Frage, die sich stellt. Interessant ist vielleicht, wenn ich das noch kurz anmerken darf, und das könnte einen ein bisschen skeptisch werden lassen, dass eben Unternehmen, die sehr gute Zahlen berichtet haben, wie zum Beispiel Amazon, trotzdem nicht mit Kursgewinnen glänzen konnten.
Ja, also das deutet natürlich darauf hin, dass der Sektor einfach insgesamt überbewertet ist. Amazon hat einen Quartalsgewinn berichtet, der doppelt so hoch war wie der Konsens und trotzdem hat es der Aktie nicht wirklich weitergeholfen. Und Ich muss auch sagen, weiß nicht, ob ich da so überzeugt bin mit den Ausreden, die da jetzt präsentiert werden. Eben Datenschutz, Grundverordnung und Cambridge Analytica und so. Das sind eigentlich alles Dinge, die ja irgendwie bekannt waren. Also jedenfalls und als Unternehmen war diese Sache mit dem Datenschutz irgendwie bekannt. Also es kann ja irgendwie keine Überraschung jetzt sein, also insbesondere für Facebook.
Also vielleicht, wenn man es mal ein bisschen an ein paar Zahlen festmacht. Bei Facebook wird erwartet, dass das Unternehmen über die nächsten Jahre durchaus die Gewinne um 15-20% PA steigern kann. Die Frage, die sich jetzt stellt, ist das realistisch oder ist es ein Unternehmen, das eben nur noch quasi den Bestand mehr oder weniger verwaltet, also eher ein reifes Unternehmen ist, wo wir eben auf Gewinnsteigerungen von 3-5% uns vielleicht gefasst machen müssen.
Und ich würde eben sagen, irgendwann kommt das, weil ich meine, die haben 20% der Weltbevölkerung, die da jeden Tag mehr oder minder reinschaut. Der Rest der Weltbevölkerung hat eben entweder keinen Computer oder darf es nicht anmachen, also wie in China etwa, wo sie rausgeblockt werden. Also ich halte das Wachstumspotenzial tatsächlich für ziemlich überschaubar. Anders als bei Amazon, die eben noch sehr viel mehr Märkte haben und die natürlich auch breiter diversifiziert sind. Die haben einfach mehr Pfeile im Köcher.
Amazon ist da sicher in einer besseren Situation. Da ist Facebook mehr das One-Trick-Horse. Was aber den Effekt, den du geschildert hast, natürlich abmildern kann, ist, wenn man pro Nutzer einfach mehr verdienen kann.
Und es gibt ja auch noch einige Kanäle, die Facebook anzapfen kann. Also beispielsweise bei WhatsApp.
Bitte nicht.
Nein, möchte natürlich keiner, aber bisher wird da keine Werbung geschaltet. Insofern ist da noch ein großes Potenzial da.
Da werden nur Daten gesaugt.
Man muss aber auch so ein bisschen die Kirche im Dorf lassen. Also bei Facebook war es jetzt so, dass die Nutzerzahlen in Europa um ein gutes Prozent zurückgegangen sind. Also die Daily Active Users liegen ungefähr bei 270 Millionen in Europa. Das ist um 3 Millionen zurückgegangen. Und ich glaube schon, dass das auch mit dieser Datenschutzverordnung zu tun hat, weil aus meinem eigenen Erfahrungsschatz war es schon so, dass ich durchaus die Chance genutzt habe, auch mal Newsletter, die ich abonniert hatte oder sonstiges, damit abzustellen. Und so war es bei Facebook sicherlich auch. Und wie gesagt, diese Delle war eigentlich jetzt auch nicht so gravierend. Es zeigt, glaube ich, auch, dass die Erwartungshaltung insgesamt sehr, sehr hoch ist. Also der Kurseinbruch kam ja auch erst, nachdem die Forward Guidance zurückgenommen wurde, dass eben die operative Marge aus den Mid-40ern jetzt dann in Zukunft in den Mid-30ern liegt. Das ist natürlich insgesamt noch extrem hoch, aber es ist halt niedriger wie in der Vergangenheit.
Ich glaube, wovon man lernen kann bezüglich Facebook, was einem hoffentlich auch bei der Einschätzung hilft, ist so ein bisschen die Entwicklung des Mobilfunks in den 90er Jahren, zum Beispiel hier in Europa. Am Anfang ging es eben nur über zusätzliche Anwender und später ging es dann auf einmal, dass man pro Anwender einfach mehr verdient. Und in dieser Übergangsphase ist jetzt Facebook und da stellt sich eben die Frage, ob man das hinkriegt. Die Voraussetzungen sind eigentlich nicht schlecht, aber man muss halt sehen, ob das Unternehmen das hinkriegt. Also man ist quasi in der nächsten Stufe.
Ja, aber die Mobilfunker waren dann irgendwann waren sie Versorger im dritten Schritt.
Genau.
Und die Frage ist, will man da noch dabei sein?
Ja, wobei das aber noch dauern wird. Also dieser Versorgercharakter wird sicher noch dauern. Also da reden wir vielleicht jetzt nicht über die nächsten 10 Jahre, aber 5 Jahre, denke ich, ist schon noch pro Nutzer ein höheres Potenzial da.
Es wird ja auch immer wieder so ein Abo-Modell ins Spiel gebracht, zumindest in den Medien. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man das Geschäftsmodell durchaus noch retten kann.
Also, aber was sagt uns das jetzt für den gesamten Sektor? Also die Bewertungen sind anscheinend so hoch, dass sie eben eine Dosis Realismus schwer vertragen und viele Unternehmen kommen unter die Räder, die eben einfach nicht sozusagen die allerhöchsten Standards erfüllen und diejenigen, die es dann doch tun, die bleiben einfach nur stehen. Das klingt eher so, als wäre das jedenfalls Dead Money auf absehbare Zeit, jedenfalls für den Sommer. Und als müssten einfach die Gewinne erstmal hinterherkommen, sozusagen sind wir jetzt in der Verdauungsphase in diesem Technologiebereich, dass eben die Gewinne erstmal aufholen Und dann, wenn sich gezeigt hat, ja, die verdienen tatsächlich nach wie vor Geld, dann können die Aktienkurse erst wieder steigen.
Also ich glaube, das ist ganz, ganz typisch für Technologieunternehmen, wenn wir uns ein paar Jahre zurückerinnern an Microsoft. Da hat man auch gesagt, man hat letztendlich das Wachstum hinter sich und jetzt verdaut man. Und diese Verdauungsphase hat natürlich eine gewisse Zeit gedauert, aber dann kam eben doch mal die Wachstumsphase. Die große Frage wird sein, werden alle Unternehmen in diese zweite Wachstumsphase, in diese zweite Raketenstufe hineinkommen können? Definitiv nicht. Ja, es werden welche auf der Strecke bleiben. Aber prinzipiell würde ich den Sektor jetzt so nicht abschreiben. Und man muss auch fairerweise sagen, über das letzte Jahr haben sich die Kurse der Technologieaktien weitgehend parallel zur Gewinnentwicklung gestaltet. Also da ist jetzt nicht so, dass wir da eine zusätzliche Bewertungsausdehnung hatten. Allerdings ist es so, dass der relative Gewinnanstieg bei den Technologieunternehmen, also das Delta gegenüber dem Gesamtmarkt, immer kleiner geworden ist und jetzt dann sogar ab dem dritten Quartal wohl negativ wird. Das heißt, der Technologiesektor wird weniger stark die Gewinne steigern können als der Gesamtmarkt.
Ein Aspekt, der auch eine Rolle spielen kann, ist, dass jetzt das Wirtschaftswachstum gerade in den USA natürlich sehr stark war und diese Growth-Wachstumstitel in der Vergangenheit besonders gefragt waren, weil eben das Wachstum insgesamt sehr niedrig war und wir jetzt auch schon gesehen haben, dass Value-Aktien plötzlich auch ganz gut berichtet haben, also eine Nestle beispielsweise hat auch ganz gute Zahlen gebracht, was in der Vergangenheit eben nicht so war. Die Frage ist halt, wie nachhaltig ist dieses Wachstum?
Das Wachstum ist jetzt breiter.
Ist
also
breiter.
Man findet es eben nicht nur im Technologiebereich, sondern eben auch in den klassischen Bereichen. Und dann schaut man sich natürlich Bewertungen an und oh Wunder, die Zykliker sind natürlich um einiges billiger.
Richtig.
Und dann gibt es einfach Umschichtungen. Also mit dem Dead Money für ein paar Monate kann ich mich gut anfreunden. Ich würde allerdings noch nicht das Totenglöcklein läuten.
Gut. Und lustigerweise stehen die Technologieaktien ganz gut da, die einen Konglomeratscharakter haben, indem sie eben mehrere Lines of Business haben.
Wie Amazon.
Wie Amazon, wie Microsoft.
Auch wie Alphabet.
Apple, ja. Alphabet. Die haben einfach mehrere Sachen und die One-Trick-Houses, die kommen unter die Räder.
Ja.
Und im Rest des Marktes, das ist jetzt eine wahnsinnig elegante Überleitung, scheint es aber genau umgekehrt zu sein. Da sind Konglomerate nun nicht mehr so in Mode. Eine Siemens beispielsweise spaltet sich so sehr diskret auf, indem sie ihre Windturbinen bei Gamesa eingebracht haben und das gelistet haben. Sie haben ihre Healthineers, also ihre Gesundheitssparte, separat gelistet und sehen sich also mehr jetzt als einen Flottenverband von unabhängigen Schiffen als einen großen Ozeandampfer. Ähnliche Tendenzen gibt es bei Daimler, die auseinander divisieren wollen, die Pkw-Sparte und die Lkw-Sparte und die Financial Services und. Ist das eine Mode oder haben die alle jeweils einzeln ihre guten Gründe?
Es ist sicher ein Modetrend, der alle paar Jahre wieder kommt, aber die meisten Unternehmen haben schon gute Gründe. Also nehmen wir Siemens, da sind doch die einzelnen Geschäftsbereiche relativ unterschiedlich, vermutlich mit eher beschränkten Synergien. Das kann man wohl auch bei Thyssen ansprechen, ein weiterer Fall. Da ist zumindest für den Laien nicht unbedingt einsichtig, wie die Synergien zwischen dem Stahlgeschäft und dem Aufzuggeschäft sind. Oder auch bei anderen Unternehmen. Bei Daimler fällt es mir etwas schwer, die Unterschiede zwischen der Pkw- und Lkw-Sparte zu sehen. Aber vielleicht liegt das auch an meinem mangelnden technischen Verständnis für Autos.
Wobei also gerade das ja eigentlich oftmals pro Konglomerat angebracht wird als Argument. Dass dieser Synergieeffekt nicht so im Vordergrund steht, sondern gerade eben der Diversifikationseffekt, dass eben die verschiedenen Bereiche konjunkturell unabhängig sind und sich dementsprechend das Gesamtgeschäft relativ stabiler entwickelt.
Das ist aber bei Pkw und Lkw nicht
der Fall. Bei Pkw, Lkw nicht, aber GE als Paradebeispiel noch unter Immelt vor ein paar Jahren, da war es genauso, da gab es eben die Financial Services, da gab es eben die Turbinen und was weiß ich was.
Also bei Siemens ist es sicher eher richtig, eventuell auch bei Thyssen. Ja.
Genau,
aber bei Daimler würde ich dieses Argument nicht abkaufen.
Genau. Aber dementsprechend gab es eben in der Theorie und Praxis eben diesen sogenannten Conglomerate Discount, also dieser Rabatt letztlich, der in so einem Konglomerat anfällt, bedingt eben durch die Komplexität einer solchen Struktur, dass es eben auch Ineffizienzen gibt und nicht nur Synergien. Und das scheint jetzt schon aus der Mode zu kommen, so ein bisschen. Man sieht es, wie gesagt, immer wieder. Man sieht es auch an den vermehrten Tätigkeiten und auch Erfolgen der sogenannten Activist-Investoren, also Paul Singer mit Elliott oder Dan Loeb mit Third Point, kaufen sich da fleißig ein und versuchen wirklich auch Einfluss zu nehmen, um eben diese Konglomerate aufzusprengen.
Also für den Aktionär, der eben nicht Aktivist ist und mit einer Klage drohen kann, wenn es nicht nach seiner Pfeife getanzt wird, ist wahrscheinlich das Entscheidende, ob es ein sinnvolles Konglomerat ist oder nicht.
Richtig.
Wenn eben einfach sinnlos Dinge zusammengekauft werden, wie, was weiß ich, die Bayerische Landesbank kauft Hotels oder so, dann ist das wahrscheinlich tatsächlich einfach.
Ja, oder zum Teil diese
sinnvoll.
Chinesischen Konglomerate,
die
Tourismus mit Bankgeschäften kombinieren.
Und Fußballclubs haben da auch noch alle.
Ja, also und so. Das ist sicher eher zweifelhaft.
Aber da möchte ich dann doch fast eine Lanze brechen für Firmen wie BASF, wo das jetzt auch in den letzten Jahren eigentlich ganz gut funktioniert hat. Also in den letzten Jahren war Öl und Gas immer schlecht, weil die Preise waren niedrig, dafür lief es in der Chemie ganz gut. Und jetzt bei den letzten Quartalszahlen war es gerade umgekehrt. Chemie hat gelitten natürlich unter den höheren Rohstoffpreisen, während die Öl- und Gassparte quasi den Tag gerettet hat.
Da hat man natürlich ganz deutlich die Diversifikation, also diese negative Korrelation der beiden Geschäfte.
Ja, genau, weil die haben auch was miteinander zu tun.
Die haben was miteinander zu tun, aber entwickeln sich eben genau gegenläufig. Also das ist unmittelbar einsichtig.
Genau, wenn BASF jetzt einen Fußballclub kaufen würde, also zum Beispiel Bayer Leverkusen, dann müsste man sich fragen, was sind da die Synergien? Oder FC Bayern München oder sowas. Nee. Also das würde ich sagen, ist das, worauf man schauen muss. Macht das irgendwie Sinn? Und
wobei das ja letztlich die Frage, die immer wieder dann im Raum steht, warum soll ein Unternehmen die Diversifikation machen, wenn das auch der Anleger auf seiner Portfolioebene machen kann? Also wenn ich positiv für den Ölpreis bin, dann kaufe ich mein Ölunternehmen und dann muss ich nicht BASF nehmen. Ja.
Ja, aber ich glaube, das Unternehmen hat einfach das Interesse, eben etwas länger zu leben.
Und selbstverständlich.
Haben die einfach dieses Umgang, in jedem Konjunkturzyklus halt wieder unter die Räder zu kommen.
Nein, das ist ja völlig, völlig richtig. Bloß ist immer die Frage, was hat der Anleger davon?
Ich glaube halt, dass ein Aspekt auch ist, dass die Joe Casers dieser Welt eben so kleine Warren Buffett sein wollen. Weil das große Vorbild ist natürlich Berkshire, was letztlich ursprünglich ein Textilunternehmen, glaube ich, war.
Ja.
Die haben es natürlich geschafft, mit einem Versicherer die Prämieneinnahmen zu nutzen, das zu investieren in verschiedenste Bereiche und Industrien. Das Problem ist halt, man muss halt wissen, wie man investiert. Und das kann halt nicht jeder.
Und auch Berkshire Hathaway hat wohl einen Discount zu dem, einen Konglomeratabschlag, obwohl da Warren Buffett an der Spitze sitzt. Also
der ist sicher kleiner als bei anderen Konglomeraten, aber er ist auf alle Fälle da.
Ja, also das wird dann auch nochmal spannend. Naja, also eine Mode, die wir interessiert uns anschauen.
Ja, von der Aktionär durchaus profitieren kann. Also man sieht es jetzt, dass sich zumindest bei Thyssen ein bisschen etwas tut, auch jetzt im Aktienkurs. Oder bei Vivendi, bei Daimler sieht man noch nichts, aber vielleicht kommt da eben auch noch was. Siemens hat sicher gut getan, gerade wenn man, wie wir, ja auch die Healthineers gezeichnet hat. Das war ja sicher eines der wirklich guten Investments in diesem Jahr.
Das war sicher eine gute Idee für Siemens als Firma, aber sicherlich auch für die
für den Aktionär und für uns und unsere Anleger.
Genau, gut. Ja, damit kommen wir zur Auflösung unseres Rätsels, wer hier eigentlich spricht. Es hat gesprochen Jakob Hodeck und Ernst Konrad, die ich unhöflicherweise vorhin als Gastgeber nicht vorgestellt habe. Und das hole ich jetzt also nach. Es wird mir hoffentlich nachgesehen. Ich bin Georg Walwitz und wir verabschieden uns damit in eine etwas längere Sommerpause. und melden uns Anfang September wieder aus unserer Kaffeeküche.
Einen schönen Sommer und bis September.
Auf Wiederhören.
So, damit ist für den Moment alles gesagt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht. Das war der Börsenpodcast von Alp und Wallwitz. Wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dahin, ciao, ciao.